Systemsprenger. Der Podcast. Mit Menno Baumann und Timo Grampes.
Hallo, das ist Folge 16, angedockt an Folge 15 zum Thema Autismus-Spektrum. In dieser Folge hier geht's um Schule. Was brauchen Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum in der Schule? Und ist das, was sie brauchen, auch das, was sie bekommen? Darüber sprechen wir. Ihr könnt diese Folge natürlich ganz unabhängig von der anderen hören. Aber wenn ihr erstmal Grundsätzliches hören wollt, was bedeutet Autismus-Spektrum und auch die Fallgeschichte, das findet ihr eben in der anderen Folge. Und hier findet ihr ebenso wie dort Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik, mich, Timo Grampes, Journalist. Und das ist jetzt anders, nur hier findet ihr Mieke Sagrauske von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Da ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin mit den Schwerpunkten Pädagogik im Autismus-Spektrum, SchülerInnenperspektiven von autistischen Jugendlichen und Partizipation von Menschen im Autismus-Spektrum. Hallo Frau Sagrauske.
Hallo.
Ihre erste Veröffentlichung stammt aus dem Jahr 2019. Da waren Sie noch in Ihrem Studium der Förderpädagogik und diese Veröffentlichung heißt Pädagogik bei Autismus, eine Einführung, 267 Seiten, gemeinsam mit Georg Theunissen. Andere hören mit Standardwerken auf, Sie fangen damit an. Was hat Sie so schnell so tief ins Thema reingezogen?
Georg Theunissen und ich müssen da heute immer noch drüber schmunzeln. Ich habe angefangen, an der Uni Halle zu studieren und in meiner ersten Uniwoche ein Einführungsseminar bei Georg Theunissen zum Thema Autismus besucht und er hat mich danach gefragt, ob ich studentische Hilfskraft bei ihm sein möchte, aus dem Grund, naja, ich hätte so interessant geschaut. So ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Wir haben super gut zusammengearbeitet und dann hat er mich irgendwann gefragt, ja, ob ich ein Buch mit ihm zusammenschreiben möchte. Da war ich dann, glaube ich, im 7. Semester, als das veröffentlicht wurde.
Jetzt sind Sie eben an der Uni Halle-Wittenberg und die hat ein paar Besonderheiten. Also erstmal verantwortet eine Professur die Arbeitsbereiche Pädagogik bei kognitiver Beeinträchtigung und Autismus-Spektrum. Dafür stand ja auch im Vierteljahrhundert als Professor dort Georg Theunissen, an dem es bei Autismus-Spektrum quasi kein Vorbeilesen geben kann. Also man muss es schon sehr fest wollen. Und dann bei genauerem Blick aufs Wording tragen die Arbeitsbereiche im Namen eben Autismus-Spektrum statt Autismus und kognitive Beeinträchtigung statt wie oft geistige Entwicklung. Wenn wir uns Ihren Arbeitsbereich als Brille vorstellen, die wir uns aufsetzen, wie sehe ich das Autismus-Spektrum durch diese Brille?
Bunt und vielfältig. Also es gibt ja den Spruch, kennst du einen Autisten? Und das, würde ich sagen, leben wir in unserem Arbeitsbereich. Wir schauen in ganz viele Bereiche rein, sei es Schule, Übergänge, Beruf und nehmen die Personen, mit denen wir dort arbeiten, so wie sie sind und versuchen, ja, alles irgendwie möglich zu machen, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Was unterscheidet für Sie diesen Blick, den Sie haben, von anderen Blicken, die Sie kennen?
Ich glaube, unsere Herangehensweise unterscheidet sich dadurch, dass wir halt wirklich den Menschen im Blick haben, die Person, das Individuum mit den individuellen Bedürfnissen, Stärken und Schwächen und nicht, ich sag jetzt mal, alle über einen Kamm scheren.
Was ist für Sie das Wichtigste auf den ersten Blick, wenn wir über autistische SchülerInnen sprechen?
Es gibt jede Menge Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch sehr, sehr viele Unterschiede. Deswegen heißt es ja auch schließlich Spektrum. Und die SchülerInnen können auf dieser ganzen Spektrumsleiste irgendwo eingeordnet werden. Das heißt, man kann sie halt nicht verallgemeinern und auch nicht alle in einen, ich sag mal, Topf schmeißen.
Wir freuen uns auf Ihren Blick, Ihre Forschungsergebnisse. Da sprechen wir ja noch sehr ausführlich drüber. Machen aber jetzt erstmal sowas wie eine grundsätzliche Bestandsaufnahme, angefangen mit einer Zahl. Von wie vielen SchülerInnen sprechen wir ungefähr? Wie viele autistische SchülerInnen gibt es schätzungsweise in Deutschland?
Das kann man tatsächlich gar nicht genau sagen. Also allgemein wird in Deutschland von einer Prävalenz von allen Menschen von 1% ausgegangen. In der Schule müsste sozusagen 1 von 100 Kindern im Autismus-Spektrum sein. Es gibt allerdings auch eine große Dunkelziffer. Viele WissenschaftlerInnen gehen auch mittlerweile eher von 3-4% aus. Also es könnte noch deutlich mehr sein. Das heißt also auch, jede Lehrkraft hat in ihrem Laufe des Berufslebens ja mit garantiert einigen autistischen SchülerInnen zu tun.
Sie schreiben in dem Einführungsband, der schon erwähnt war, im Kapitel über Schule, dass die Daten nicht so ganz verlässlich eben sind, die da vorliegen. Sie schreiben, Zitat, Kinder und Jugendliche mit dem sogenannten frühkindlichen Autismus oder atypischen Autismus scheint zu etwa 80% in einer Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unterrichtet zu werden. Warum diese vermutet hohe Quote in diesem Förderschwerpunkt?
Also die Zahlen stammen von Rainer Trost. Der hat im Jahr 2007, 2008 Schätzungen angestellt, indem er ganz viele Schulen in Baden-Württemberg angefragt hat und hat dann dort diese Hochrechnungen vorgenommen. Also es gibt für ganz Deutschland gibt es keine Zahlen. Ich habe vorhin auch noch mal reingeschaut. Die KMK hat Anfang dieses Jahres ein sehr großes und umfangreiches Dokument von fast 200 Seiten veröffentlicht mit Zahlen und Statistiken zur sonderpädagogischen Förderung in Schulen. Und dort taucht Autismus nicht auf. Keine Zahlen zum Autismus-Spektrum. Und das sieht man eigentlich überall, dass es einfach keine Zahlen gibt. Das wurde noch nicht erhoben. Man merkt es ja auch schon daran, dass man gar nicht genau sagen kann, wie viele Personen es allgemein in Deutschland gibt.
Und der Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, warum scheint der so bedeutsam zu sein?
Man sagt, dass ungefähr ein Drittel der Menschen im Autismus-Spektrum nicht sprechen. Und die Diagnosekriterien waren lange Zeit noch nicht so ausgereift, dass sie auch die nicht sprechenden Autisten mit einbezogen haben. Sodass man halt davon ausgehen kann, dass viele der Personen im Autismus-Spektrum, die nicht sprechen, sofort als, ich sag mal, geistig behindert abgestempelt werden.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt eben eine sehr, sehr große Dunkelziffer an unentdeckten und vielleicht auch fehldiagnostizierten Personen. Was bedeutet das in der Konsequenz im Kontext Schule?
Naja, dass viele SchülerInnen im Autismus-Spektrum nicht die Förderung bekommen, die sie brauchen würden.
Und wenn es darum geht, welche Förderung es braucht, darüber sprechen wir natürlich noch, dann ist vielleicht ein Ansatz, den einige, die jetzt zuhören, aus ihrer pädagogischen Praxis kennen oder vielleicht auch von ihren Kindern kennen, ein Ansatz, von dem oft zu hören ist, der heißt TEACH, kurz für Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. In der Kurzform eingängiger als in der langen, das steht schon mal fest. Ein Ansatz, der für Sie zu kurz greift, schreiben Sie. Was meint TEACH und warum greift es aus Ihrer Sicht zu kurz?
Also TEACH an sich, finde ich, ist ein gutes Konzept, aber nur auf diesem Konzept aufzubauen, das geht meiner Meinung nach nicht weit genug. Das Konzept ist eine Strukturierung des schulischen Alltags und auch eine Visualisierung. Das heißt, es geht um räumliche Strukturierung, zeitliche Strukturierung und auch Strukturierung von Handlungsabläufen. Natürlich spielt Routine, Struktur bei autistischen Menschen eine große Rolle, aber das ist halt nicht alles. Es geht halt noch weiter. Und der TEACH-Ansatz ist meiner Meinung nach durch die starke Strukturierung ein bisschen zu unflexibel. Man hat auch die Befürchtung, dass es durch diese starke Strukturierung zu wenig die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gefördert wird. In der Schule ist dann alles sehr strukturiert und außerhalb der Schule dann halt nicht mehr. Also vielleicht im Elternhaus noch, wenn sie es auch nutzen, aber man muss halt auch so ein bisschen auf die Eventualitäten außerhalb der Schule vorbereiten.
Also ein Ansatz, der auf den ersten Blick vielleicht so wirkt, als sei er mehr für Individuen gemacht, aber bei genauerer Betrachtung eigentlich doch zu statisch ist.
Meiner Meinung nach, genau.
Jetzt haben wir über Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum gesprochen. Sie beschäftigen sich als Wissenschaftlerin ja sehr viel damit, mit denen zu sprechen bzw. zu erforschen, was deren Erfahrungen sind. Genau. Und da haben Sie sich in einem aktuellen Review zusammen mit Christian Lindmeier und Michelle Chemnitz beschäftigt mit Erfahrungen von inklusiv beschulten Jugendlichen im Autismus-Spektrum. Zunächst ganz kurz zur Klärung, was hieß für Sie inklusiv beschult und warum der Fokus darauf?
Ich arbeite gerade an einem Forschungsprojekt, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Und am Beginn des Forschungsprojekts haben wir eine breit angelegte Recherche gemacht, um zu schauen, was gibt es schon zu Studien, zu Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum. Und wir haben international dann sehr, sehr viele gefunden. Deutschlandweit nur 2 Dissertationen, die auch schon ein paar Jahre alt sind. Wir haben unseren Fokus nur auf die inklusive Beschulung gelegt, weil wir irgendwo die Studien eingrenzen mussten. Und dazu gibt es halt deutschlandweit noch keine aktuellen Erhebungen. Deswegen haben wir gesagt, irgendwo müssen wir Ein- und Ausschlusskriterien treffen. Und weil das auch zu unserem Forschungsprojekt passt, haben wir gesagt, wir schauen uns nur die SchülerInnen an, die aktuell inklusiv beschult werden.
Und was hieß inklusiv beschult?
Ach so, dass sie auf keine Förderschule gehen.
Was genau haben Sie sich jetzt angeschaut und zusammengetragen? Was sind so diese Puzzleteile?
Genau, wir haben uns sehr, sehr viele Studien angeschaut und insgesamt haben wir uns dann die Ergebnisse von 13 Studien angeschaut mit den Erfahrungen von 121 SchülerInnen im Autismus-Spektrum. Und wir sind die ganzen Ergebnisse durchgegangen, haben uns aufgeschrieben, von welchen Erfahrungen berichten die Jugendlichen, was haben sie für Wünsche, was erleben sie, und haben das dann thematisch kategorisiert, indem wir geschaut haben, okay, das Thema Angst und Stress beschäftigt sehr viele. Und dann haben wir geschaut, was sagen sie denn dazu? Sodass wir es halt alles schön gegliedert und thematisch strukturiert aufgeschrieben haben und das dann diskutiert haben und in einem Review veröffentlicht haben.
Und was ich rausgehört habe, es ist im Prinzip fast nur englischsprachig, weil wir in einer deutschen Forschungswüste uns befinden. Mit vielleicht ein bisschen Fata Morgana, aber eigentlich keiner richtigen Wasserquelle.
Genau, das hat uns tatsächlich auch sehr irritiert. Also wir wussten, dass es deutschlandweit bisher nur die zwei Dissertationen gibt und haben halt auch gedacht, naja, also ein paar Studien kannten wir schon international und haben jetzt aber nicht damit gerechnet, dass es dann noch so viele gibt. Von Singapur über Australien, Großbritannien, Norwegen, also ganz, ganz viele verschiedene ForscherInnengruppen haben das schon untersucht, das Thema. Nur Deutschland halt noch nicht.
Deutschland nicht, das sind vielleicht Momente, wo man denkt, habe ich in der Suche was übersehen, habe ich was falsch getippt, aber so ist es dann. Auch wenn sich da jetzt sehr unterschiedliche SchülerInnen aus sehr unterschiedlichen Kontexten irgendwo ja doch geäußert haben, was sind Erfahrungen, die viele teilen?
Also es wurde auf jeden Fall deutlich, dass die Schulerfahrungen sehr stark von den Beziehungen zu den Lehrkräften und auch zu den MitschülerInnen beeinflusst werden, also sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Positiv ist auf jeden Fall, wenn sie Freundschaften haben, wenn sie gute Beziehungen zu Lehrkräften haben, wenn die Lehrkräfte verständnisvoll sind, Unterstützung anbieten oder generell es eine passende Unterstützung für die SchülerInnen gibt oder halt auch die passende Schulumgebung oder Unterrichtsumgebung, dass es Rückzugsräume gibt. Das haben sie alle als sehr positiv beschrieben. Negativ war es dann eher, wenn Lehrkräfte kein oder fehlendes Wissen haben. Dementsprechend waren sie nicht verständnisvoll und konnten nicht die passende Unterstützung geben, die die SchülerInnen vielleicht gebraucht hätten. Oder dass die SchülerInnen auch von Einsamkeit und Isolation berichtet haben. Eigentlich fast alle auch von Mobbing-Erfahrungen in ja, unterschiedlichen Schweregraden. Und auch, dass eigentlich Angst und Stress ein täglicher Begleiter ist.
Wie wurde das Thema Schulbegleitung eingeordnet? In unserer Fallgeschichte spielt es ja eine Rolle, eine unterstützende Rolle. Wie wurde das gesehen?
Unterschiedlich. Manche haben sie als sehr unterstützend wahrgenommen, manche auch eher nicht so, weil sie beispielsweise eine zu sehr eigene Struktur vorgegeben hat, die aber nicht zur Struktur der SchülerInnen gepasst hat. Oder dass sie sich ja dadurch ein bisschen mehr von den MitschülerInnen ausgegrenzt gefühlt haben, weil sowohl in den Pausen als auch im Unterricht, das war immer eine erwachsene Person neben ihnen, wie so ein Schatten. Und sie konnten dadurch nicht so gut mit ihren MitschülerInnen interagieren.
Also eine ambivalente Position dann eher.
Genau.
Wir greifen in dieser Folge nochmal geballt die 5 größten Herausforderungen im Kontext Schule auf und arbeiten uns da noch ein bisschen durch. Wir bleiben jetzt aber erstmal noch im Rahmen Forschungsprojekt. In Ihrem Review, da ist ja eine Schlussfolgerung, die Perspektiven von autistischen SchülerInnen, die fehlen einfach. Mhm. Da ist mehr drauf zu gucken. Und im Prinzip setzt da ja ein 3-jähriges Forschungsprojekt an, das gerade läuft, das Sie machen. SchülerInnen-Perspektiven von Jugendlichen im Autismus-Spektrum, kurz PERSAS, so heißt das. Dafür interviewen sie 15 autistische Jugendliche und zwar zusammen mit autistischen Co-Forschenden. Wie funktioniert dieses Projekt und insbesondere die partizipative Forschung mit den autistischen Co-Forschenden?
Bei dem Lesen der Studien für das Review ist uns aufgefallen, dass Studien, die noch andere Perspektiven, beispielsweise der Eltern oder auch der Lehrkräfte einbezogen haben, dass die sich zum Teil auch sehr oder erheblich unterscheiden zu den Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen im Autismus-Spektrum. Ich meine, wir als WissenschaftlerInnen haben auch nur eine Brille auf und können jetzt nicht sagen, was sind jetzt wichtige Erfahrungen. Und deswegen war uns halt auch besonders wichtig, mit Jugendlichen im Autismus-Spektrum beispielsweise das Erhebungsinstrument zu erarbeiten. Weil die Kinder und Jugendlichen können uns sagen, was ist wichtig, was müssen wir befragen. Und genau so haben wir das dann auch angestellt. Die Suche hat sich leider erst etwas als schwierig erwiesen. Also die Suche nach den Co-Forschenden hat sich als schwierig erwiesen, weil die Vermutung halt einfach ist, naja, das Alter ist einfach sehr schwierig. Die haben schon sehr viel mit Schule zu kämpfen und dann noch so eine Extratätigkeit. Das frisst halt auch Zeit und Energie. Und wir haben dann aber tatsächlich eine gefunden, mit der wir dann auch meiner Meinung nach ein sehr gutes Erhebungsinstrument auf die Beine gestellt haben, mit dem ich dann auch die Interviews geführt habe.
Die Perspektive, Sie haben es ja schon angesprochen, selbst vielleicht eine Challenge zu haben mit der Schule, dann in der Pubertät, dann, auch das war ja Thema in der Fallgeschichte, überhaupt die Einsicht, ich bin anders als vielleicht viele, die ich kenne und das erkenne ich und muss ich auch verarbeiten. Das ist eine sportliche Ausgangslage auf jeden Fall für Forschung. Wie haben Sie das versucht aufzufangen? War da zu merken, dass da ein Redebedarf war, also darüber, was erwartet mich jetzt, wenn ich mich in so einem Forschungsprojekt begebe als jugendliche Person? Wie hat sich dieses Gespräch gestaltet?
Das Gespräch an sich war erstmal nur ein Kennenlernen, um sich ein bisschen zu beschnuppern, dass sie auch weiß, worum es geht. Und wir haben tatsächlich nach ein paar Treffen, habe ich die Idee eingeworfen, dass sie mich auf einen Vortrag begleitet. Auf der Tagung wollte ich das Projekt vorstellen und ich dachte, es ist cool, auch ihre Stimme zu hören. Sie hat sich dann aber dann schlussendlich dagegen entschieden, weil es ihr zu viel Stress bedeutet hätte, dorthin zu fahren und vor so vielen Leuten zu reden. Aber sie hat mir ihre Gedanken aufgeschrieben. Das fand ich dann sehr toll und die habe ich vorgelesen. Und da hat sie halt auch ihre ganzen Bedenken am Anfang benannt. Zum Beispiel, habe ich das Richtige an? Ich gehe in eine Uni. Ist sie überhaupt eine Expertin auf dem Gebiet? Also da hatte sie schon sehr große Zweifel, die ich dann aber zum Glück auch alle nehmen konnte.
Welche Türen hat sie Ihnen für die Wahrnehmung des Themas geöffnet? Also was war vielleicht so eine für Sie überraschende Stelle, wo ganz klar geworden ist, wow, das hätte ich ohne dich jetzt nicht gesehen?
Also sie hat eine Frage noch eingebracht, die ich so überhaupt nicht im Kopf hatte. Und zwar, ob die autistischen SchülerInnen besser mit den Lehrkräften umgehen und kommunizieren können oder mit ihren MitschülerInnen. Und das habe ich tatsächlich auch schon mehrfach gelesen, dass häufig MitschülerInnen durch ihr kindliches Verhalten beispielsweise von den Jugendlichen im Autismus-Spektrum eher abgelehnt werden und stattdessen lieber mit Erwachsenen kommuniziert wird, die halt schon sehr viel mehr Wissen haben und sich auch viel reifer verhalten. Das fand ich auf jeden Fall noch spannend.
Und das ist ja mitten in so einem laufenden Projekt, klar, wo Auswertungen auch noch laufen, immer so ein bisschen sportlich. Aber gibt es schon erste Aussagen oder Vermutungen, die sich treffen lassen?
Also dadurch, dass ich jetzt gerade dabei bin, Interviews auszuwerten, kann ich natürlich noch nichts Genaues sagen. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall schon sagen, dass es viele Überschneidungen auch zu den Ergebnissen aus unserem Review gibt. Beispielsweise, dass halt ja auch fast jeder oder jede Person, die ich interviewt habe, von Mobbing-Erlebnissen berichtet hat.
Das ist eine Überschneidung.
Genau. Also man wird sehr viele Überschneidungen finden können.
Bis 2026 läuft das Projekt noch. Und wir werden an dieser Stelle jetzt sogar vier. Ich darf Adrian Hesse aus Leipzig begrüßen. Er ist uns zugeschaltet. Er ist 35 und er ist als autistischer Co-Forscher in einem anderen Forschungsprojekt dabei. Da geht es einen Schritt weiter. Da geht es um den Übergang von der Schule ins Arbeitsleben. Hallo, Herr Hesse.
Hallo.
Was ist das für ein Projekt?
Das ist ein Projekt, das im Kontext von einer Doktorarbeit stattfindet. Und da wurden insgesamt 7 autistische Menschen danach befragt, ihren Lebenslauf frei zu erzählen. Und das wurde dann per Diktiergerät aufgenommen. Dann ist die Doktorandin sowie 3 Co-Forschende daran dran, diese Lebensläufe unter gewissen Aspekten oder Blickwinkeln zu interpretieren. Es geht vor allen Dingen darum, wenn man herausfiltert, was so der historische und soziale Kontext ist. Was sind trotzdem gemeinsame Schwierigkeiten, die sich ergeben, die sich durch den Autismus begründen ließen? Was ist zusätzlich zu dieser neuen Lebenssituation, wo man ja das erste Mal mehr oder weniger eigenständig ist, noch erschwerend dabei?
Was fanden Sie spannend dran mitzumachen?
Das ist eine interessante Frage. Ich gehe zu solchen Sachen relativ unvoreingenommen, weil ich mir denke, wenn du irgendwo der Wissenschaft was helfen kannst, machst halt mit. Aber tatsächlich habe ich im Laufe dieser Auswertung, fand ich es interessant, wie ähnlich sich die Fälle im Endeffekt dann sind. Also man hat bei sehr vielen das Phänomen, dass die durch etliche Ausbildungen, Kurzzeitjobs etc. durchstolpern, ohne so richtig zu wissen, was zu ihnen passt oder wo sie sich gut einbringen könnten, weil das im deutschen Schulsystem nicht so einen Fokus hat, die Leute darauf vorzubereiten, was sie vielleicht mal lernen wollen. Und man sich als Autist aber häufig auch nicht so gut eine Vorstellung von einzelnen Berufen machen kann, sondern das dann halt im Ausprobieren mitkriegt, ob das passt oder nicht.
Was löst das aus? in dieser Runde und vielleicht auch zu merken, hey, Moment mal, meine Geschichte ist ja nicht nur meine Geschichte, es gibt Menschen, die diese Geschichte teilen.
Die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich betrachte das mal andersrum. Ich habe als Schüler tatsächlich viel gedacht, oh, die anderen sind aber alle doof. Und dann habe ich halt irgendwann aus sehr verworrenen Situationen heraus dann die Diagnose bekommen, weil es halt doch offensichtlich auch an mir lag. Und dann dachte ich, oh mein Gott, ich bin doof. Und dann habe ich jetzt aber quasi festgestellt, nee, selbst in der Schule ging es schon anderen so. Ich habe das nur nicht gewusst damals. Ich meine, ich hatte jetzt im Erwachsenenalter dann Selbsthilfegruppen, Kunstgruppen etc. Da konnte ich mir zumindest im Erwachsenenkontext sagen, okay, bist nicht alleine. Aber war dann ganz interessant zu sehen, wie ähnlich das auch schon im Schullevel ist. Wie gut man da sagen kann, das sind sehr typische Probleme für Autisten.
Sie haben mir geschrieben, sinngemäß in der Schule allerdings, da war es für Sie nicht so schwierig. Die Probleme kamen eher im Studium dann.
Genau.
Welche Probleme?
Genau, in der Schule hatte ich eigentlich keine Probleme. Das lag aber auch daran, dass ich eine sehr gute Klassenlehrerin ab der Abi-Stufe hatte, also ab der Sekundarstufe. Weil ich bin in die Sekundarstufe gekommen als Teil der Problemklasse. Da bin ich dann quasi nicht aufgefallen, weil unsere ganze Klasse war
ein Problem.
Ja, wir waren halt eine reine Jungsklasse. Wir haben Russisch als zweite Fremdsprache gehabt. Und das ist mitunter halt ein bisschen kompliziert, wenn man dann sehr viele pubertäre Jungs und nur ein Mädel in der Klasse hat.
Die auch noch auf Russisch reden die ganze Zeit.
Auch noch, das, genau. Und unsere Klassenlehrerin ist aber noch so eine Lehrerin der alten Schule, die halt nicht mit Strafen, aber mit sehr deutlichen Konsequenzen unterrichtet hat, was halt echt geholfen hat und Struktur gegeben hat. Und dadurch, dass wir halt so viel Struktur hatten, ging es dann in der Schule. Aber im Studium war das Hauptproblem nach dem zweiten Semester, dass ich mich selber organisieren musste. Ich musste meine eigenen Studienpläne zusammenschreiben. Ich musste meine eigenen Projektarbeitsthemen suchen. Ich musste meine eigenen Gruppen zusammenstellen, mit denen ich arbeiten will. Und dieses von sehr stark strukturiert und betreut zu gar nicht, das ist mir nicht bekommen, weil ich habe es tatsächlich in der Schule nicht gelernt, mir selber Struktur zu geben.
Wir haben schon drüber gesprochen, auch in der, also in der anderen Folge zu Autismus-Spektrum, da kam das in der Fallgeschichte vor, über diesen Moment, in dem ein Mensch merkt, ich bin anders als die anderen oder als die meisten anderen. Kennen Sie das?
Nein, tatsächlich nicht. Es war bei mir sehr durcheinander alles, muss ich sagen. Also hab das Studium nicht geschafft, bin darüber in eine sehr schwere Depression gerutscht, mit allem, was dazu gehört. Meine Eltern haben mich dann irgendwann aus so einer wirklich prekären Lebenssituation rausgeholt, haben mich dann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, beziehungsweise mich dazu überredet, dass ich mich selber dort einweise. Dort wurde ich auch erstmal nur auf die Depression hin therapiert und dann hieß es, da ist noch irgendwas. Dann musste ich mir halt erst in Leipzig einen Therapeuten suchen. Da hatte ich einen tiefenpsychologischen Therapeuten. Der meinte dann, tiefenpsychologisch macht keinen Sinn. Sie haben irgendwas anderes. Ich gebe Ihnen jetzt auf Verdacht erstmal hier die drei Diagnosen. Das war eine schizoid ausweichende Persönlichkeitsstörung mit schweren autistischen Zügen. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Und hat mich dann an eine Verhaltenstherapeutin verwiesen. Und die meinte so, das ist eindeutig Autismus. Aber durch diese lange Spanne von mir ging's richtig schlecht zu ich komme zu der Diagnose, war das sehr schwammig.
Und als die Diagnose da war, wie war das für Sie, also diese Diagnose zu haben?
Für mich hat sich dadurch ehrlich gesagt nicht viel geändert. Es war vor allen Dingen schön, dass ich jetzt ein Mittel in Anführungsstrichen zur Hand hatte, mit dem ich Hilfe bekommen konnte, weil es in Deutschland nicht zählt, wenn man sagt, ich habe Probleme damit, 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 damit. Solange man keine Diagnose hat, kriegt man halt keine soziale Unterstützung, wenn man irgendwo Probleme hat. Und das war dann halt tatsächlich schön, eine Diagnose in der Hand zu haben, die meine Probleme quasi abgedeckt hat, damit ich die passenden Hilfen bekommen kann. Aber viel mehr ist die Diagnose für mich nicht. War auch so ein Moment, wo ich die dann in der Hand hatte und meine Mutter das sich nochmal angeguckt hat, nach welchen Kriterien das diagnostiziert wurde und die mich anguckt und sagt, ja, das bist du.
Sie haben mir in der Vorbereitung geschrieben, dass Sie sich einen sehr stabilen Freundes- und Bekanntenkreis aufgebaut haben und dass Sie festgestellt haben, dass Sie mit, Zitat, anderen Autisten und Nerds deutlich besser klarkommen als mit neurotypischen Menschen. Warum?
Das liegt einfach daran, dass man mit den meisten Neurotypen, das ist jetzt eine gemeine Verallgemeinerung, aber mit den meisten Neurotypen nicht über speziellere Themen vertieft reden kann. Also wenn man ein Thema anschneidet, wozu der Rest der Gruppe eigentlich nichts weiß, ist es so, dass Nerds und Autisten eher dazu tendieren zu fragen, okay, erklär das nochmal, das habe ich nicht verstanden. Oder wie ist das und das? Die wollen dann Sachen wissen. Und bei Neurotypen habe ich halt häufig festgestellt, dass die nach einer gewissen Zeit Cut machen, weil die Themen sie dann halt doch nicht wirklich interessiert oder so. Also die Art und Weise der Kommunikation ist bei Neurotypen an vielen Stellen, wenn es nicht sowieso schon Themen sind, die für sie interessant sind, einfach so, okay, schön, dass dich das interessiert, aber können wir über was anderes reden?
Ich musste an dieser Stelle denken an einen Dialog mit einer Kollegin, die sich, wenn es Konflikte gibt, immer zuerst die Frage stellt, bin ich das Alien oder ist es der andere? Wobei ich mir immer wieder denke, wieso oder? Ja? Also ich meine, was ist eigentlich normal? Ne? Aber wenn wir da ein bisschen bleiben, was ist denn für Sie das Wichtigste, dass neurotypische Menschen lernen sollten über Menschen, die nicht neurotypisch sind?
Ich würde sagen, das Wichtigste ist, seine Emotionen und Intentionen deutlicher rüberzubringen oder gegebenenfalls manchmal sogar anzusagen. Weil dieses zwischen den Zeilen lesen oder das sieht man doch oder das versteht man doch oder das kennt man oder so, das funktioniert einfach an vielen Stellen nicht. Also man kann nicht erwarten, dass man aufgrund einer bestimmten Intonation in der Sprache bei einem Autisten die Reaktionen herauskriegt, die man möchte. Das klappt einfach nicht. Das geht häufig einfach dran vorbei. So Ironie zum Beispiel oder Sarkasmus sind ganz schlechte Ideen.
Wir gehen jetzt nochmal zurück in den Handlungsraum Schule, nehmen die gewonnenen bisherigen Erkenntnisse damit rein. Frau Sagrauske, Sie haben ja 5 Punkte geschrieben, die Ihnen besonders wichtig sind, wenn es um Herausforderungen geht, aber auch um konstruktive Ansätze für autistische SchülerInnen. Die gehen wir jetzt mal durch, also in beide Richtungen, Herausforderungen benennen und konstruktive Ansätze finden. Und da können wir jetzt alle zusammen einfach mal so einwerfen, was uns dazu durch den Kopf geht. Angefangen bei Punkt 1, die Meinung und Erfahrung der SchülerInnen einbeziehen. Klingt plausibel, passiert aber schlichtweg zu wenig.
Genau, das passiert schlichtweg zu wenig, dass die SchülerInnen nicht gefragt werden, was sie brauchen, was ihnen auch gut tut. Ich habe in mehreren Interviews auch gehört oder auch schon gelesen, dass dann beispielsweise der Laptop zur Verfügung gestellt wurde, weil ein autistischer Schüler eine schlechte Handschrift hat, damit die Lehrkraft besser lesen kann, was die Person schreibt. Das Problem war dann halt, dass der autistische Schüler damit viel, viel langsamer geschrieben hat und es ihn dann total gestört hat. Das war für ihn ein großes Hindernis. Für die Lehrkraft war es halt förderlich, aber es wurde dann halt nicht miteinander kommuniziert. Bringt das wirklich was für dich in der Schule?
Ich finde schon, dieser erste Punkt zeigt ja eigentlich, dass das, was grundlegend eine gute Idee für schulische Didaktik wäre, so dieses mit den Schülern im Dialog sein und sich damit auseinandersetzen, dass alle Schüler im Grunde genommen unterschiedlich lernen, das ist ja für Menschen aus dem Autismus-Spektrum ganz genauso und natürlich gilt. Ich finde, das zeigt nochmal, wie sehr wir doch dann, sobald eine Diagnose steht, auch in so einen Adultismus verfallen und dann doch wieder, wir sind die Experten, wissen, was jetzt gut ist. Während wir aus der ganz allgemeinen Didaktik wissen, dass Partizipation und das Einbeziehen von Menschen in ihre eigenen Lernprozesse einfach eine gute Idee ist. Von daher ist es so spannend, dass es dann für diese besonderen Phänomene nochmal spezielle Forschungsprojekte bedarf, um das festzustellen, dass es genauso ist wie bei allen anderen.
Na, es gibt tatsächlich schon einige Studien auch in Deutschland, aber die haben bisher halt immer nur die Eltern oder Lehrkräfte befragt. Es hat tatsächlich noch keiner an die SchülerInnen direkt gedacht.
Und das ist ja in vielen Bereichen so. Wir haben gerade eine Studie zum Thema Straßenkinder laufen, auch wenn, wie wir in einer anderen Folge erörtert haben, Straßenkinder der falscheste aller Begriffe ist. Aber da ist es genauso. Jeder redet mit den Experten, aber wirklich mal die O-Töne von Jugendlichen, die in der Szene sind oder aber auch die in dieser Szene waren und heute einen anderen Weg gehen, das ist nicht der Fokus der Forschung.
Also eigentlich geht es um ganz einfache Dinge, aber diese einfachen Dinge werden halt nicht gemacht. Der zweite Punkt lautet von diesen 5 Flexibilität in Unterricht und Schule, beziehungsweise auch fehlende Flexibilität als Herausforderung. Worin besteht die vor allen Dingen?
Wir haben ja schon gehört, dass Regeln und Strukturen sehr wichtig sind für autistische SchülerInnen. Aber es gibt auch Regeln und Strukturen, die nicht mit den Regeln und Strukturen der autistischen Kinder übereinstimmen und dass es deswegen zu Konflikten kommt. Es ist aber auch der Fall, was ich ja auch schon erzählt habe, dass die SchülerInnen im Autismus-Spektrum ja zum Teil täglich die Erlebnisse von Angst und Stress haben. in den Pausen. Dort sind viele Menschen, Hektik, Lautstärke, das ist für sie schlimm. Und wenn sie beispielsweise mit allen anderen der Jahrgangsstufe das enge Treppenhaus nach den Pausen hochgehen müssen, warum gibt es dann da nicht eine flexible Regelung, dass die eine Person vielleicht schon 2 Minuten vor dem ganzen Strom hochgehen kann oder vielleicht danach oder vielleicht sogar auch in einem Klassenraum bleiben kann oder in einen Extraraum gehen kann für die Pausen? Häufig geht das dann nicht, weil es diese Regelung gibt. Alle SchülerInnen müssen auf den Pausenhof.
In der Fallgeschichte haben wir ja gehört in der anderen Folge von Live, bei dem es einen Schulabschluss am Ende gab und ein Hebel war, Musik und vor allen Dingen Sport als nicht erteilt zu kennzeichnen, also diese Fächer rauszunehmen, weil vor allen Dingen Sport eine sehr große Herausforderung war. Herr Hesse, klingt das nach einer guten Idee für Sie, wenn man über Flexibilität nachdenkt?
Ich würde erstmal nochmal kurz auf die Thematik mit den großen Pausen zurück, weil ich das tatsächlich erst im Erwachsenenalter mitbekommen habe, dass viele zu den Pausen gezwungen wurden und ich das aus meiner Schulzeit gar nicht kannte. Da war es schon immer so, dass große Pause einfach hieß, ihr könnt jetzt im Grunde genommen was machen, was ihr wollt. Es wäre nur schön, wenn der Große auf dem Schulhof ist. Wenn ihr im Gebäude bleiben wollt, sagt einem Lehrer Bescheid. Das wurde bei uns einfach so gemacht. Muss man aber auch dazu sagen, wir waren die letzte Stufe an unserem Gymnasium. Nach uns wurde das Gymnasium erstmal zu Renovierungszwecken geschlossen. Insofern hatte ich da wahrscheinlich tatsächlich eine Sonderrolle so ein bisschen. Zu dem Thema Sport und Musik nicht erteilen, bin ich kein Freund von. Vielleicht nicht benoten, also dass man nicht den Zwang dahinter hat. Aber gerade Sport mit diesen Teamsportgeschichten ist auch eine Möglichkeit, um sich irgendwie zu integrieren. Auch wenn ich zugegebenermaßen ziemlich mies in Basketball und Fußball war, aber da wurde ich irgendwie als Teil der Klasse tatsächlich wahrgenommen.
Ja, das ist dann immer die Frage des Ausprägungsgrades, nicht? Also wenn solche Situationen des sozialen Überfordertseins und des sozialen Stresses in Gewaltausbrüchen münden, dann kann es schon auch entschärfend sein. Und das Interessante bei diesem Jungen war, der war nicht unsportlich, aber diese Situationen, die der Sportunterricht ihm zumutet und diesen Körperkontakt im Mannschaftssport und alles, waren für ihn so unaushaltbar, dass das regelmäßig zu Schreiattacken und zu Gewaltakten geführt hat. Und dann war es eben aus der schulischen Situation eine enorme Entspannung zu sagen, wir müssen nicht alles gleichzeitig machen. Wir kümmern uns darum, dass er die Schule bewältigt und nehmen die Situationen, die wissentlich in die Eskalation führen, einfach raus. Aber ich glaube, da ist einfach auch das Spektrum der Menschen, wie sie reagieren auf Überforderungssituationen innerhalb des Autismus-Spektrums ja viel, viel größer als bei den Menschen, die nicht in das Autismus-Spektrum gezählt werden würden.
Naja, und wenn es um Flexibilität in Unterricht und Schule geht, dann ist es doch ein sehr großes Feld, ne? Also an wie vielen Schrauben man da drehen könnte. Also sprechen wir über die Umgebung, sprechen wir über Arbeits- und Sozialformen. Worüber reden wir? Also was sind da nochmal die großen Unterpunkte, an die man rangehen könnte und wo man sagen könnte, hey, wenn wir da ein bisschen flexibler werden, haben wir eine Menge Spielraum.
Meiner Meinung nach fängt das schon, also vom System an, von ganz oben bis in den jeweiligen Unterricht. Da schadet meiner Meinung nach Flexibilität nicht. Ich habe auch einige SchülerInnen interviewt, die durch Schulangst oder Panikattacken gerade nicht zur Schule gehen konnten, aber keine Alternative bekommen haben. Also die sind gerade zu Hause und gehen nicht zur Schule. Und mit der Schulpflicht ist das eigentlich nicht vereinbar. Aber es gibt sowas wie Webschule, aber das wird nur sehr, sehr selten genehmigt. Ja, und das, finde ich, kann meiner Meinung nach nicht sein.
Es ist auch mit dem kognitiven Leistungspotenzial, was diese jungen Menschen oft haben, nicht vereinbar, dass man sie dann über Monate ausschult, weil sie soziale Anforderungen und kognitives Lernen nicht gleichzeitig bewältigen können.
Geht's eher darum, frage ich mich, die Flexibilität, die Spielräume nicht zu erkennen oder eben so eine Abwägung, wie Herr Hesse das gerade mit Blick auf den Sportunterricht auch im Prinzip nochmal deutlich gemacht hat, naja, in diesem bestehenden System, wo ist es aber auch wichtig, die Andockpunkte zu schaffen? Also das kann ja auch sehr ambivalent oder schwierig einzuschätzen sein vielleicht in manchen Situationen oder geht es dann eigentlich da doch wieder darum, die SchülerInnen zu fragen, was sie brauchen, um da eine Klarheit reinzukriegen?
Ich glaube, das ist ja grundsätzlich auch wieder eine ganz normale pädagogische Herausforderung, diesen schmalen Grat zwischen, wo ist wirklich eine reale Grenze? Wenn ich mich an die rantaste, macht der Mensch einfach zu. Das sehen wir bei Trauma ganz genauso, das sehen wir bei Kindern mit ADHS ganz genauso. Das sehen wir aber auch bei jedem einzelnen Menschen so. Auch sie wären ohne weiteres in ihrem Beruf an eine Grenze zu bringen, wo sie wirklich zumachen würden und sagen würden, hier ist für mich Schluss. Und wo ist der Punkt, wo man sagt, eigentlich will ich nicht, eigentlich widerstrebt es mir, aber mit ein bisschen Schubsen könnte ich drüber weg. Das, was man in der Entwicklungspsychologie, wie Gott geht, das die Zone der nächsten Entwicklung genannt. Wo kann ich mit ein bisschen Schubs drüber weg? Und das zu treffen, das ist natürlich bei Menschen im Autismus-Spektrum oft nicht einfacher, weil wir aus der Beobachterperspektive die Dinge, an denen es haken kann, oft nicht erkennen können. Das können absolute Kleinigkeiten sein. Ich kenne einen jungen Mann, der hat eine berufliche Karriere an den Haken gehängt, obwohl er wirklich in allem gut war. Aber als das Thermometer die 30-Grad-Marke überstieg und er nicht in kurzen Hosen in den Betrieb durfte aus Sicherheitsgründen, da war für ihn Feierabend und ist im Bett liegen geblieben und gesagt, ich gehe dort nie wieder hin. So, und das ist so der Punkt. Wo ist diese Grenze, wo Realschluss ist und ein Mensch wirklich in der Überforderung ist und ich sagen muss, da muss ich zurückrudern und eine Lösung finden? Und wo ist die Grenze, wo ich mit Unterstützung noch einen Schritt weiterkomme? Das ist eigentlich das, was ich mir immer wünschen würde, was klassisch sonderpädagogische Diagnostik sein müsste. Nicht das Einfügen in Kategorien, sondern das Lesen lernen. Und ich würde behaupten, Lehrer und Lehrerinnen, die dicht an Schülern dran sind, die lernen es mit der Zeit, wenn sie nicht aufgeben, lesen. Und können dann diesen Moment erfassen. Und dafür ist aber Wissen notwendig. Und dafür machen wir all diese Forschung, dass man da auch sich rantastet und zeigt. Und ich glaube, dass auch viele Schüler das durchaus benennen könnten, wo für sie diese individuelle Grenze ist. Aber man muss klar machen, wo die Grenze ist, ist bei Menschen aus dem Autismus-Spektrum sehr viel breiter gestreut als in der Normalbevölkerung. Also wir gehen immer davon aus, eine Diagnose würde etwas eingrenzen. In Wirklichkeit führen Diagnosen immer dazu, dass sie einen Raum erweitern. Ganz simples Beispiel Spracherwerb. Bei Kindern, die neurotypisch sind, ist der Spracherwerb eine sehr berechenbare Sache. Wir wissen, in welchem Spektrum machen sie erst das Wort, wann kommen zwei Wortsätze, wie geht's weiter. Das ist ein relativ berechenbarer Prozess mit einer Spannweite von 2 bis 4 Monaten. Bei Menschen aus dem Autismus-Spektrum können in dieser Phase Jahre an Entwicklungsunterschieden liegen und wir sind trotzdem im völlig normalen Entwicklungsbereich aus Sicht einer Autismus-Spektrumsentwicklung. Und das ist, glaube ich, so der Prozess, was wir uns klar machen müssen. Autismus-Spektrum heißt, die Räume dessen, was möglich ist, werden geweitet und nicht verengt.
Eine Anmerkung. Mhm. Und zwar hatten wir zwar quasi strikt nach Stundenplan getrennte Fächer, aber die Lehrer haben sich permanent darüber unterhalten, welcher Schüler ist gerade in welchem Fach gut und warum, und haben dann versucht, diese Aspekte in die anderen Fächer zu übernehmen. Zum Beispiel, wenn wir gerade in Biologie über Photosynthese geredet haben und jemand hat einen unglaublichen Faible für Pflanzen und Photosynthese gehabt, dann hatte er ziemlich direkt die Chance, in Chemie die Formel nochmal zu erklären und zu erklären, wie man sowas allgemein auf organische Chemie erweitern kann. Dann hatte er die Möglichkeit, einen englischen Vortrag in Englisch darüber zu halten, etc. pp. Also es wurde immer sehr darauf geguckt, wo sind die Interessen der einzelnen Schüler und wie können wir die in andere Fächer einstreuen. Alleine diese Kommunikation zwischen den Lehrern fehlt halt häufig. Und das macht es dann natürlich noch komplizierter, wenn man dann gar nicht feststellen kann, in welchen Situationen haben Schüler Probleme und in welchen Situationen sind sie gut.
Da hätte ich tatsächlich auch ein Fallbeispiel, von dem ich schon mal gehört habe. Da geht es um das Thema Nachteilsausgleich. Da hat ein Schüler, ich weiß jetzt nicht mehr, vielleicht in der 7. Klasse den Nachteilsausgleich bekommen, auch durch eine Autismusdiagnose. Und am Ende des Schuljahres auf der Zeugniskonferenz haben dann erst einige Lehrer mitbekommen, dass es den Nachteilsausgleich für ihn gibt. Beziehungsweise also in der Konferenz wurden ihm dann mündlich 5 und 6 eingetragen, während dann andere Lehrer total irritiert waren. Aber mündlich könnt ihr doch gar nichts bewerten. Er muss doch Ausgleichsarbeiten sozusagen für die mündliche Mitarbeit erbringen. Und das hat dann mehrere Schuljahre auch immer wieder gedauert, wenn es Lehrerwechsel gab, dass alle informiert wurden und alle auch Bescheid wussten, was sind Ausgleichsleistungen. Das kann dann auch für die SchülerInnen im Autismus-Spektrum sehr, sehr schwierig sein, wenn sowas halt von vornherein nicht geklärt ist.
Also die Flexibilität nicht nur für sich behalten, sich auch kollegial austauschen. Man hätte jetzt ja zum Beispiel an der Stelle, wo ein Thema über mehrere Fächer behandelt werden könnte, jetzt könnte man ja wieder die Grenze setzen und sagen, ja, du hast da dein Spezialinteresse, behalt das mal für dich. Oder ich kann sagen, ja, hey, toll, das können wir doch auch anders öffnen einfach, wie es in dem Fall passiert ist und dann vielleicht auch vermeiden. Angst und Stress in der Schule. Also was fassen Sie unter diesem Punkt?
Viele SchülerInnen, sowohl in den Interviews, die ich geführt habe, als auch in den Studien, die ich dazu gelesen habe, berichten tagtäglich von Angst und Stress in der Schule. Das kann schon mit dem Schulweg beginnen, im Schulbus. Zu viele Menschen, Lautstärke, Berührung, Hektik. Das kann schon damit losgehen, ob der Schulbus pünktlich ist. Also eigentlich sollen ja Pausen dazu da sein, sich zu entspannen, vom Unterricht zu erholen. Und für viele ist eher der Unterricht die Entspannung, weil die Pausen die stressigsten Momente am Schultag sind. Zu viele Menschen, Hektik, Lautstärke, Berührung oder auch Chaos. Wie Adrian schon meinte, Pausen sind halt ganz häufig ohne Regeln. Also natürlich gibt es Regeln. Es gibt natürlich ja auch Schulaufsichten, aber es ist nicht so stark reguliert und strukturiert wie im Unterricht.
Was wären Möglichkeiten, ja, dem zu begegnen und zum Beispiel für Pausen andere Möglichkeiten zu schaffen?
Die SchülerInnen haben mir immer wieder berichtet, dass Rückzugsräume für sie sehr wichtig sind und vor allem auch, dass sie abschließbar sind und dass sie auch nur für sie nutzbar sind. Es gab immer wieder Beispiele, wo dann ja der Raum zum Beispiel nicht abschließbar war und sie sich deswegen nicht wirklich entspannen konnten, weil sie nie wussten, wer kommt hier gleich rein, will hier noch wer rein. Oder der Raum auch für andere zugänglich war und sie hochgestresst waren und wirklich runterkommen mussten und dann in einen Raum kamen, wo schon mehrere Menschen drin waren und sie ihnen jetzt nicht nochmal mitteilen konnten, dass sie bitte rausgehen sollen, weil sie gerade kurz vor einem Ausbruch sozusagen stehen und wirklich an der Oberkante sind und jetzt einfach Pause brauchen.
Wahrscheinlich wäre ein Einwand oft an so einer Stelle, naja, die Räume haben wir halt nicht und so ist das und es müssen ja irgendwie alle auch damit umgehen.
Genau, es gab dann halt häufig Lernräume, die halt für alle genutzt werden konnten. Und das war dann aber schon wieder schwierig. Während der Unterrichtszeit ging es vielleicht manchmal noch, aber nicht immer.
Es ist ja schon die Frage, wie das funktionieren kann bei den Dezibelzahlen, die einen so in die Gehörgänge knallen. Viele Schulen sind einfach akustisch ohnehin schon extrem anspruchsvoll für alle Menschen, die da sind. Wie weit weg ist es, da hin zu dem zu kommen, was es eigentlich bräuchte für autistische SchülerInnen?
Also wenn ich die SchülerInnen aus meinen Interviews fragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, sehr weit. Viele haben auch Probleme durchzusetzen, dass sie im Unterricht Kopfhörer nutzen dürfen. Weil dann müssten die Lehrkräfte ja das allen anderen kommunizieren, dass nur die eine Person einen Kopfhörer tragen darf. Das ist dann für manche auch schon schwierig. Für das Kind wäre das eine enorme Hilfe, aber häufig scheitert es dann irgendwo. Es würde ja auch schon vielen helfen, wenn es einfach kleinere Klassen wären. Dann würden viele sensorische Reize automatisch reduziert werden.
Tatsächlich war das mit den Klassengrößen im Verlauf der Schule eine extreme Hilfe. Und je kleiner die Klasse wurde, umso besser wurde das Umfeld als Ganzes. Zum einen, weil man mehr ein Gesamtgefühl bekommen hat, aber auch, weil es nicht mehr so viele Störelemente gab, weil nicht mehr alle durcheinander geredet haben, weil 17 Leute sind halt nicht so laut wie 30. Ist halt ein Ding.
Und natürlich auch effektives Classroom-Management. Also, dass ein ruhiger, geordneter Unterricht mit Verlässlichkeit stattfindet.
Herr Baumann?
Ich glaube, bei der Frage, wie weit sind wir von diesen Idealen weg, das kann man auch wieder gar nicht so verallgemeinern. Bestimmte Bedingungen sind dann einfach, wo man sagen muss, liebes Deutschland, überleg dir mal, was die Bildung wert ist. Und ich glaube, das muss in den letzten Jahren klar geworden sein. Menschen aus dem Autismus-Spektrum haben zumindest zu einem gewissen Prozentsatz ein derartiges Potenzial, dass wir es uns gesellschaftlich lange nicht mehr erlauben können, das liegen zu lassen. Mal ganz unabhängig von der individuellen Frage und Menschenrechten, sollten wir auch als Gesellschaft ein Interesse daran haben, dass diese jungen Menschen ihre Talente und ihr Potenzial und ihre Fähigkeiten einbringen können. Und wie gesagt, manchmal sind es die Kleinigkeiten, an denen wir da scheitern, an denen es sich aufhängt. Ich habe auch Schüler erlebt oder Jugendliche erlebt, wo der zu spät kommende Bus den ganzen Tag versaut hat und niemand hat den Mumm zu sagen, es hat heute einfach keinen Zweck. Unter diesen Bedingungen brauchen wir es gar nicht loslegen. So. Und das, finde ich, ist so dieses Kriterium, wo man sagen muss, da müssen wir uns mehr Individualität in den Bildungsverläufen trauen. Und der Punkt, den wir in der letzten Folge auch sehr besprochen haben, das macht nämlich auch den Druck auf Familien. Und ich habe ja immer nur mit den Familiensystemen zu tun, in der Logik meines Berufsfeldes, die zu zerbrechen drohen. Auch unter den Bedingungen einer Autismus-Spektrum-Entwicklung. Und das ist meistens ein ganz wesentlicher Auslöser, der Außendruck, der kommt. Und am häufigsten ist es der Außendruck aus dem Bildungssystem. der die Familien unter Stress setzt. Dann fangen die an, über- oder unter zu regulieren, in dem Versuch, die Situation zu regeln. Und dann knallt es eben zu Hause. Und dann sind irgendwann Eltern in der Situation, dass sie den Eindruck haben, ich bin jetzt nur noch der Therapeut meines Kindes und ich muss irgendwie alles deckeln, damit Schule läuft. Aber Alltag findet nicht mehr statt, Familie findet nicht mehr statt und Ressourcen zu Hause können gar nicht mehr gesehen werden. Und das ist so der Punkt, den ich so schade finde und wo ich glaube, wenn wir frühzeitiger und gezielter unsere Ressourcen auf die Bedarfe und Bedürfnisse von Menschen lenken würden, völlig unabhängig von Diagnosen, dann würden wir uns einfach an vielen Stellen einen riesen Gefallen tun, weil Reparaturarbeiten sind immer der schlechtere Weg.
Während Deutschland vielleicht ins Nachdenken kommt über diese Punkte, kommen wir zum vierten Punkt, der sehr wichtig ist, Frau Sagrauska, aus Ihrer Sicht beim Thema SchülerInnen im Autismus-Spektrum. Und das sind Probleme mit Gleichaltrigen. Haben wir auch schon rausgehört aus den bisherigen Erfragungs- bzw. Review-Ergebnissen. Mobbing ist ein Thema, wenig Freundschaften, keine Freundschaften. Wie würden Sie diese Probleme beschreiben?
Also man kann jetzt natürlich wieder nicht alle autistischen Personen über einen Kamm scheren, aber viele ecken durch ihr für Außenstehende vielleicht irgendwie komisches oder anderes Verhalten an. Und ich meine, Schulen sind einfach ein krasser Nährboden für Mobbing oder solche Sachen. Und dementsprechend haben die auch ganz, ganz ja, häufig in der Schule so mit Probleme, finden keine Freundschaften, Einsamkeit, Isolation sind die Folge. Und ja, viele berichten aber auch, dass sie halt eigentlich extra zur Schule gehen, obwohl sie die Probleme haben, weil sie halt immer noch die Hoffnung haben, Freundschaften zu finden und vor allem das Soziale dennoch weiterhin zu lernen. Weil ohne dieses soziale Umfeld, was ihnen in der Schule gegeben wird, können sie halt auch die soziale Interaktion und Kommunikation nicht lernen.
Das ist ja das allergrößte Missverständnis, was ich mir wünschen würde, dass es endlich in der Medizin mal ausgemerzt würde. Aber sowohl im DSM-5 als auch im ICD-11 ist es nach wie vor drin, diese Formulierung von wenig Interesse an sozialen Kontakten oder wenig Fähigkeiten, soziale Beziehungen zu pflegen. Das ist einfach Bullshit. Wenn man sich mit den Menschen beschäftigt, muss man sagen, das ist Bullshit. Das kann ich auch nicht sanfter formulieren. Natürlich haben diese Menschen genauso ein Bedürfnis nach Beziehungen. Nur in dem Moment, wo sie mit einem neurotypischen Menschen in Beziehung treten, passieren zwei Dinge. Der versteht sie nicht. Und in dem Moment, wo ich in Kontakt bin, muss ich ihn auch aushalten können. Es entsteht auch oft sehr schnell eine Nähe. Und damit meine ich jetzt gar nicht körperlich oder intim. Es entsteht schnell eine Nähe, mit der der Autist dann plötzlich nicht mehr gerechnet hat. Und dann rudert er zurück und wird wieder missverstanden. Und das ist der Punkt, dass es eben doch ein Prozess ist, der ist sensibel. Aber die Vorstellung, dass diese Menschen kein Interesse an Beziehungen hätten, die macht unfassbar viel kaputt. Weil die ist immer noch in den Köpfen drin.
Welche Spielräume haben denn pädagogische Fachkräfte in der Schule, um darauf einzuwirken, beziehungsweise was ist die Konsequenz? Wäre die Konsequenz, als Advokatin eines autistischen Schülers zu sprechen oder eine Schülerin und quasi für die Person etwas zu erklären? Was wäre denn eine Herangehensweise, um damit umzugehen, mit offensichtlich vorhandenen Unterschieden einer Lehrkraft, die das versteht und da Know-how hat und versucht, da eine Brücke zu bauen?
Ich glaube, dass einfach auch anerkannt und gewertschätzt wird, dass jeder einfach unterschiedlich ist. In der Schule gibt es so vielfältige Persönlichkeiten, die man halt einfach nur zu schätzen wissen muss. Und ich glaube, wenn man, ich sage jetzt mal, eine Schulkultur lebt, die vielfältig ist und tolerant ist, dann kann man damit schon ganz, ganz viel erreichen, indem das Umfeld dann auch einfach ja, sensibler wird, unterstützender. Ja.
Während der Pubertät habe ich festgestellt, ist das Arrangement von 1-zu-1-Settings oft hilfreicher, weil dann die andere Person nicht in der Situation ist, sich exponieren zu müssen. Gruppensituationen sind sehr schwierig, weil dann nämlich der normal hormongetriebene Teenager sich exponieren muss. Und das erschwert die Interaktion mit einem Menschen, der nicht neurotypisch interagiert, nochmal. Von daher habe ich in der Pubertät oft die Erfahrung gemacht, 1-zu-1-Settings klappen wunderbar, zum Beispiel auch in erlebnispädagogischen Arrangements oder so. Kann das super laufen mit zwei Jugendlichen, nehme ich eine Gruppe mit, kommen sofort wieder die pubertätstypischen Hormone ins Spiel und die erschweren es.
Es gibt ja auch sogenannte Buddy-Programme, wo dann einfach ein neurotypischer Mitschüler für einen autistischen Mitschüler sozusagen zuständig ist. Oder was heißt zuständig, dass sie sozusagen, ja, dass sie einen Ansprechpartner haben und dass der notfalls auch vermitteln kann, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt.
Da kann auch Altersunterschied durchaus eine Rolle spielen, weil es geht ja darum, überhaupt Beziehungen zu haben und nicht zwingend, dass der andere genauso 13 ist wie ich. 15-, 16-Jähriger kann das manchmal einfach auch anders angehen.
Also ich habe noch eine Sache, die ich eigentlich immer ganz gut fand, die aber nie so richtig lange funktioniert hat, und das waren so Nachmittags-AGs. Da finden sich Leute mit ähnlichen Interessen. Man hat dann so Sachen wie zum Beispiel, ja, wir hatten eine Biologie-AG, da waren dann die Leute dafür verantwortlich, die Blumen im Bioraum zu gießen, haben aber halt zusätzlich zu dem Unterricht, der sowieso war, halt noch interessantere Sachen gemacht. Also Sachen, die nicht standardmäßig in den Lehrplan passen. Das Problem für mich war immer, in den AGs, in denen ich war, sind nach einer gewissen Zeit die Leute dann abgesprungen, weil sich deren Interessen verändert haben, und dann war die AG nicht mehr groß genug. Ich glaube, da war das Problem tatsächlich, dass diese AGs häufig auf Klassenstufen begrenzt waren. Und man halt nicht erwarten kann, in der 8. Klasse 5 oder 6 Schüler zusammenzukriegen, um eine Bio-AG sinnvoll zu gestalten. Also wenn man das schon nutzt als Mittel, um Kontakte herzustellen, was sehr gut funktionieren kann, weil man ja dann Leute hat mit ähnlichen Interessen, dann muss es halt trotzdem über einen größeren Raum gehen. Dann muss es auch eine größere Altersspanne mit abgreifen können.
Das sind sozusagen Ansätze auf der Peer-Ebene. Jetzt gibt es noch die Lehrkräfte als abschließenden 5. Punkt. Was ist an diesem Punkt wichtig, Lehrkräfte, diesem Ein-Wort-Punkt bisher?
Wir haben ja auch schon besprochen, oder ich habe auch schon gesagt, dass Nichtwissen dazu führt, dass es eine zum Teil, ich sage jetzt mal, falsche Herangehensweise gibt oder auch die falsche Unterstützung oder nicht die passende Unterstützung für die SchülerInnen im Autismus-Spektrum gegeben wird und Lehrkräfte somit auch selber für Angst und Stress sorgen können, auch wenn es ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist. Dass auch fehlendes Wissen dafür sorgt, dass kein Verständnis für individuelle Bedürfnisse da ist. Für Außenstehende kann es vielleicht auch sehr komisch sein, was autistische SchülerInnen für Probleme haben, die für sie stresserzeugend sind. Im Interview hat zum Beispiel eine berichtet, dass während der Corona-Zeit das Lüften für sie die Katastrophe war, weil sich die frische Luft mit der abgestandenen Luft vermischt und das konnte sie nicht aushalten. Das haben die Lehrkräfte nicht verstanden, haben dann die Augen verdreht und solche Sachen. Und das war für sie halt ganz, ganz schlimm, weil kein Verständnis gegenüber ihren Problemen gezeigt wurde.
Und wie ist dem zu begegnen? Also geht es um Vermittlung von Faktenwissen, um Fortbildung für Lehrkräfte? Oder geht es vielleicht auch um mehr, also eigene Grundeinnahmen, noch viel mehr in Frage zu stellen, wie die Dinge zu sein und zu funktionieren haben und wie Menschen sind und nicht nur um eine Fortbildung? Wie
genau,
weit reicht das?
Ich glaube beides. Also ich glaube, eine grundlegende Ausbildung für das Autismus-Spektrum kann schon mal nicht schaden, um dafür sensibilisiert zu werden, dass es vielfältige Stressoren geben kann, auf die man halt achten kann und dass man halt auch sensibler damit umgeht. Aber ja, der zweite Punkt stimmt auf jeden Fall auch.
Also ich finde bei solchen Sachen häufig schwierig, das dann auf das Autismus-Spektrum zu begrenzen, gerade bei solchen Beispielen wie dieses Lüften.
Ja.
Mehr als genug Schüler, die in diesem Zeitraum mit dem Lüften aus unterschiedlichsten Ursachen Probleme haben. Und dann ist es halt tatsächlich auch eine Idee, die Klasse zu fragen, okay, was ist das Problem und wie können wir das anderweitig lösen? Und nicht einfach als Lehrer sich einen Plan hinzulegen und zu sagen, das mache ich jetzt.
Ja.
Es ist häufig gar nicht der Autist, der dort seltsam ist, sondern einfach die Situation, die den Tagesablauf irgendwie stört. Weil auch viele Neurotypen, wenn sie in einen Kontext geraten, erwarten, dass dieser Kontext auch halbwegs stabil ist. Und gerade in sowas wie Corona-Phasen war das halt sehr zerstörerisch.
Ich habe während der Pandemie ein exakt gegenteiliges Beispiel gehört. Ein Schüler, der sehr genau wusste, es soll nach einem bestimmten Zeitraum gelüftet werden. Und 2 Sekunden nachdem dieser Zeitraum verstrichen war, ist er ausgeflippt. Und konnte es bei Minusgraden nicht ertragen, dass nicht exakt in dem Rhythmus gelüftet wurde. Und der Lehrer nicht bereit war, sich eine Stoppuhr zu stellen um diesen Rhythmus. Und es hätte so vieles leichter gemacht, hätte man gesagt, gut, dann bist du jetzt unser Lüftungsbeauftragter. Achte selber drauf und fertig. Diese Situation war herausfordernd in ganz vielerlei Hinsicht. Es war alles anders für alle. Ich finde auch, die Lehrer haben in der Zeit ihre Seite entdeckt, wie wenig flexibel sie an vielen Stellen waren. Und dann kommt es immer auf das Toleranzniveau an, wie sehr kann ich funktionieren, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich das will. Und das unterscheidet sich halt.
Wo kommen wir am Ende raus? wenn wir das jetzt alles in einen Topf geben und diese brodelnde Masse von Erkenntnissen zu SchülerInnen im Autismus-Spektrum verrühren und das Bild ist äußerst schief, merke ich gerade. Ich möchte auf eine Essenz quasi hinleiten, ich möchte auf ein Fazit hinaus. Was ist die wichtigste Botschaft?
Mir fällt dazu ein Zitat von Peter Schmidt ein, auch ein Autist, der viel auch über seine Schulzeit geschrieben hat im Nachhinein. Und der hat mal gesagt, autistenfreundliche Schulen sind gute Schulen für alle. Und das geistert mir immer im Kopf rum, weil viele Sachen, die wir jetzt genannt haben, sei es kleinere Klassen oder das Eingehen auf die SchülerInnen, das kommt allen zugute, nicht nur den autistischen SchülerInnen.
Herr Hesse und Herr Baumann, Reihenfolge variabel?
Also ich kann mich erstmal dem Gesagten anschließen. Autismusfreundliche Schulen sind definitiv auch sehr hilfreich für andere Schüler. Ich denke, das Hauptproblem sind aber tatsächlich die Rahmenbedingungen für die Lehrer und die Schulen. Wenn man halt zu kleine Gebäude hat oder Gebäude, die mitten in der Stadt stehen und sowieso permanent Lärm ausgesetzt sind oder ähnliches, ist man halt im Handlungsspektrum sehr eingeschränkt. Und dann ist es halt tatsächlich eine Frage auch zu sagen, Deutschland, warum kümmerst du dich nicht um deine Schulen und Schüler?
Also für mich wird an der ganzen Diskussion deutlich, dass wir in der gesamten Pädagogik unseren Inklusionsbegriff schärfen müssen. Ich glaube, das habe ich schon mehrfach gesagt, aber eine Schule mit stündlich wechselndem Fachlehrerunterricht, mit 2800 Schülern, die alle gleichzeitig mit dem Bus angekarrt werden und dann sich einen Schulhof teilen müssen, mit allen zwei Jahren Klassenlehrer wechseln, da ist gemeinsamer Unterricht nicht das einzige Kriterium dafür, dass man inkludiert ist, sondern wir werden einen Inklusionsbegriff brauchen, der wirklich auf Bedarf und Bedürfnisse unterschiedlichster Menschen zielt und der Lösungen findet und nicht sagt, das ist unser Setting und Inklusion ist, wenn alle daran teilnehmen, sondern wenn wir wirklich einen lösungsorientierten Blick auf Inklusion greifen. Und ich glaube, von Menschen mit Autismus-Spektrum können wir dort am schnellsten lernen, weil wir viele Debatten dort nicht mehr führen, die wir bei Trauma und anderen Dingen noch führen müssen. Und trotzdem wären die Bedingungen eigentlich die gleichen, die wir bräuchten. Und gleichzeitig, weil es dort mittlerweile wirklich eine Bewegung von sehr kompetenten jungen Menschen gibt, die uns sagen, was ihnen geholfen hätte und was wir tun müssen. Und ich glaube, dass deswegen ein Lernfeld ist, in dem wir sehr viel dafür tun könnten, uns in diese Richtung zu bewegen, bei der wir auch bei vielen, vielen anderen Phänomenen, wenn Menschen nicht so funktionieren, wie der Mainstream es erwartet, profitieren können.
Systemsprenger.
Das war Folge 16 mit Besuch von Adrian Hesse und Mieke Sagrauske. Unsere Sprecherin ist Luca Lehnert, Musik und Produktion Michael Hank. Die Grafik kommt von Chrissy Salz, Idee und Konzept Timo Grampes und Menno Baumann im Auftrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf, über die ihr Menno Baumann wie gewohnt erreichen könnt unter baumann@fliedner-fachhochschule.de, Baumann mit 2 N und Fliedner mit D.